Radio Prag, Nachrichten.
Der Polizei gelingt ein Schlag gegen Crystal-Großproduzenten in Tschechien. Tschechische Soldaten wurden in Prag für ihren Auslandseinsatz geehrt und Bergarbeiter demonstrieren für mehr Lohn, bisher erfolglos. Der tschechischen Polizei ist ein Schlag gegen Crystal-Großproduzenten gelungen. Bei mehreren Razzien seien Drogenlabors in den Kreisen Pilsen und Karlsbad sowie in Prag und Umgebung ausgehoben worden, teilte eine Sprecherin am Freitag mit. Dabei seien insgesamt 20 Menschen festgenommen worden. Die Mehrheit der Verdächtigen stammt den Angaben zufolge aus Vietnam. Einige von ihnen seien bereits wegen Drogendelikten vorbestraft. Im Falle einer Verurteilung drohen den Beschuldigten, den Ermittlern zufolge, bis zu 12 Jahre Haft. Der überwiegende Teil der Produktion war demnach für das Ausland bestimmt. Es wurden 22 Kilo Crystal, große Mengen an Chemikalien sowie umgerechnet knapp 100.000 Euro an Bargeld sichergestellt. Die Kriminellen hätten den Grundstoff für die gefährliche Droge aus Medikamenten gewonnen, die kiloweise per Pkw aus Polen nach Tschechien geschmuggelt worden seien. Versteckt wurden sie dabei unter anderem in Packungen mit Hundefutter. Die lettische Polizei hat einen Manager des tschechischen Maschinenherstellers Škoda Transportation wegen des Verdachts auf Korruption verhaftet. Dies berichtete der lettische Rundfunk am Donnerstagabend. Demnach soll der Manager in eine mögliche Bestechung der Verkehrsbetriebe von Riga verwickelt sein. Die Summe lag angeblich bei 800.000 Euro. Neben dem Tschechen seien noch 4 weitere Personen festgenommen worden, hieß es. Laut der Antikorruptionsagentur KNAB bezieht sich der Fall auf öffentliche Ausschreibungen für Busse sowie Straßenbahnen aus den Jahren 2013 und 2016. 33 Soldaten wurden am Freitag an der Nationalen Gedenkstätte auf dem Prager Witkow-Hügel für ihre Beteiligung an Auslandsmissionen geehrt. Es waren Soldaten, die in Afghanistan sowie in Bosnien-Herzegowina im Einsatz waren. Die Auszeichnungen wurden ihnen von Verteidigungsminister Lubomir Metnar und weiteren ranghohen Vertretern der Armee und des Verteidigungsministeriums übergeben. Es bestehe kein Zweifel daran, dass ein Auslandsdienst in Afghanistan gefährlich sei. Das belegten unter anderem die tragischen Ereignisse, bei denen in diesem Jahr 4 tschechische Soldaten getötet und weitere verletzt wurden, sagte Metnar. Alle tschechischen Soldaten im Ausland aber dürfen sich jederzeit der Unterstützung seines Ressorts gewiss sein, unterstrichte der Minister. Die Beschäftigten des Kohlebergbauunternehmens Severočeský Doly haben am Freitag vor dem Direktionsgebäude der Firma in Chomutov für höhere Löhne demonstriert. Sie verlangen eine Aufstockung des Monatslohns um durchschnittlich 3.000 Kronen, das entspricht 116 Euro. Die Verhandlungen der Gewerkschafter mit den Arbeitgebern waren bisher erfolglos. Die Unternehmensleitung hat nach einstündiger Verhandlung eine Tariferhöhung von 5,5% angeboten. Das entspricht nach Aussage des Firmensprechers einer Lohnerhöhung von monatlich 1.750 Kronen, das sind 68 Euro. Dieses Angebot habe man abgelehnt, sagte Gewerkschaftsführer Josef Slunička vor den 500 Demonstranten. Die Demonstration wurde nach 2 Stunden beendet, nachdem die Arbeitgeber mitgeteilt hatten, kein weiteres Angebot zu haben. Die Verhandlungen werden nun am kommenden Freitag fortgesetzt. Die Produktion von Personenkraftwagen in Tschechien ist in den abgelaufenen 11 Monaten dieses Jahres im Vergleich zum Vorjahr um 2,9% gestiegen. Die produzierte Stückzahl lag Ende November bei 1,345 Millionen Autos. Der Export legte um 3,3% auf 1,25 Millionen Wagen zu. Demgegenüber sank der Verkauf am Binnenmarkt um 2%. Dies geht aus den Angaben des Verbandes der Automobilindustrie hervor. Der größte Pkw-Hersteller in Tschechien ist nach wie vor Škoda. Die Autobauer aus Mladá Boleslav haben ihre Produktion um 4,5% auf etwas über 831.000 Fahrzeuge erhöht. Und zum Abschluss noch ein Blick auf das Wetter. Am Samstag ist es in Tschechien überwiegend wolkig bis bedeckt, nur örtlich, besonders in Ostböhmen, ist es heiter bis nahezu wolkenlos. In den Gebirgen sowie im Osten des Landes wird es schneien. Am Morgen und am Vormittag ist mit Reifbildung zu rechnen. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei minus 4 bis 0 Grad Celsius. Das waren die Meldungen von Radio Prag mit Lothar Martin.
Ahoi und willkommen bei Radio Prag. Sie haben die Auslandssendung des tschechischen Rundfunks eingeschaltet. Bei uns geht es heute um Agrofert, den Konzern, den Premier Babiš aufgebaut hat. Denn die Europäische Kommission glaubt, dass der tschechische Regierungschef weiterhin von dem Unternehmen profitiert. Und sie hat die Fördergelder für Agrofert gestoppt. Dazu mehr in unserem ersten Beitrag heute. Außerdem stellen wir Ihnen ein grenzüberschreitendes Magazin vor. Dieses beschäftigt sich mit der Gegend um Karlsbad und Oberfranken. Und wir haben für Sie Weihnachtsgeschenke, allerdings rein sprachlicher Art in unserem Tschechischkurs. Last but not least statten wir dem Schloss im mittelböhmischen Hoschowice einen Besuch ab. Das aber erst in einer knappen Viertelstunde in unserem Reiseland. Mein Name ist Till Janzer und ich führe Sie durch die Sendung. Bleiben Sie am Apparat. Der Streit um Agrofert, den Ex-Konzern von Premier Babiš, der spitzt sich zu. Nun schreitet Brüssel ein. Strachinja Butschand fasst die Lage zusammen.
Am Mittwoch und Donnerstag herrschte dicke Luft im Europaparlament. Grund dafür waren die EU-Fördergelder, die an den tschechischen Konzern Agrofert gegangen sind. Das ist das Unternehmen, das Premier Andrej Babiš aufgebaut hat, mittlerweile aber an zwei Treuhandfonds übergeben hat. In Brüssel und Straßburg glauben viele, dass es da nicht mit rechten Dingen zugeht. Die CDU-Politikerin Ingeborg Gräßle leitet den Haushaltskontrollausschuss im Europaparlament. Bei der Debatte am Mittwoch erklärte sie den Fall Babiš.
Wir bearbeiten diesen Interessenkonflikt seit 2014. Wir sehen, dass wir inzwischen eine Zahlung an die Firmen des Finanzministers, des früheren Finanzministers und Ministerpräsidenten haben. Diese Zahlungen wuchsen von 42 Millionen Euro auf 82 Millionen Euro. Es gibt in Deutschland ein Sprichwort, ein schönes Lied, an der Quelle saß der Knabe.
Aus diesem Grund hat EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger einen Audit angekündigt. Dieser soll Licht in das Subventionsgewirr bringen. Bis dahin will die EU den Konzern Agrofert weiterhin auf dem Trockenen halten.
Wichtig ist, in der Zeit der neuen Haushaltsordnung wurden bisher keinerlei Mittel aus europäischen Programmen an den betreffenden Mitgliedstaat und oder an Projekte in dem betreffenden Mitgliedstaat ausgezahlt. Das heißt, seit 2. August haben wir keinerlei Haushaltsrelevanz im Haushaltsvollzug 2018 zu beobachten.
So der CDU-Politiker am Mittwoch im Straßburger Plenum. Eine entsprechende Resolution verabschiedete das Europaparlament dann am Donnerstag. Vor allem die konservativen Parteien sehen sich bestätigt, meint auch der tschechische Europaabgeordnete Jiří Pospíšil von der Top 09.
Damit ist klar, dass es sich hierbei um keine innenpolitischen Machtspielchen in Tschechien handelt und auch nicht um Angriffe tschechischer Journalisten auf den Premier. Das Problem mit Agrofert wurde nun auf europäischer Ebene versachlicht.
Aber auch in Prag selbst nimmt die Opposition die Maßnahmen aus Brüssel mit Genugtuung auf. Der Premier und Ex-Agrofert-Chef Andrej Babiš hingegen schäumt. Er kritisiert die konservativen Oppositionsparteien vor allem dafür, innertschechische Streitigkeiten auf der europäischen Bühne austragen zu wollen.
Die Oppositionsparteien ätzen öffentlich gegen den Premier und beschädigen so das Bild Tschechiens. Natürlich fischen sie dabei im Trüben, denn ihre Anschuldigungen haben weder Hand noch Fuß. Wir sehen die EU-Kommission als Partner und die Kommission spricht durchgehend mit dem Finanzministerium.
Schon bald könnte Babiš aber ins Wanken geraten, denn die Antikorruptions-NGO Transparency International hat angekündigt, neue Dokumente vorzulegen. Und die sollen den Interessenskonflikt von Andrej Babiš klar beweisen, meint David Ondráčka. Er leitet das tschechische Büro von TI.
Wir möchten damit das Vorgehen der Europäischen Kommission erklären. Vor allem, was die Schritte der Kommission für Agrofert bedeuten und welche möglichen Szenarien in den kommenden Wochen eintreten könnten.
Nichtsdestotrotz musste das ANU-geführte Finanzministerium auf den erhobenen Zeigefinger aus Brüssel reagieren. Vor allem auch, um ein Missverständnis aus der Welt zu schaffen, das durch Oettingers Rede aufgekommen war. Denn anfangs war nicht klar, ob die EU nur die Zahlungen an Agrofert einfriert oder aber an ganz Tschechien. Alena Schillerová leitet das Finanzressort und gibt Entwarnung. Man habe nur die Zahlungen an bestimmte Firmen gestoppt, so die Ministerin.
Das Finanzministerium hat schon mit der Umsetzung der EU-Empfehlungen begonnen. Wir stellen keine Ansprüche mehr auf die Förderung von Unternehmen der Agrofert Holding.
Agrofert Insgesamt geht es um einen ordentlichen Batzen Geld. Der staatliche Interventionsfonds für Landwirtschaft belegt, dass Agrofert der größte Empfänger von Agrarfördergeldern hierzulande ist. Allein im vergangenen Jahr waren es rund 38,7 Millionen Euro. Abgesehen davon müssen sich die Behörden einen Überblick verschaffen über den Agrofert-Konzern. Zu diesem gehören nämlich rund 200 Firmen.
Von den Geschehnissen in Prag und Straßburg nun in die tschechisch-deutsche Grenzgegend zwischen Karlsbad und Bayreuth. Deren besondere Lebensqualität will eine neue Publikation sichtbar machen. Der Titel lautet Hüben und Drüben. Erstmals werden darin Highlights aus dem westböhmisch-oberfränkischen Raum wie Spiegelobjekte gemeinsam vorgestellt. Erschienen ist Hüben und Drüben als buntes Magazin von Buchstärke, das auf zeitgemäße Weise von den Internetseiten gestützt wird. Beides gibt es in einer deutschen und einer tschechischen Sprachversion. Maria Hammerich-Meyer war bei der Präsentation im Rathaushof an der Saale dabei.
Hüben und Drüben wendet sich gleichermaßen an Einwohner und Touristen der Gegend von Karlsbad und des östlichen Oberfranken. Doch auch der regionalen Wirtschaft will das Projekt Türen öffnen und diese beispielsweise bei der Anwerbung von Arbeitskräften unterstützen. Autoren aus Westböhmen und Oberfranken haben die Artikel verfasst, auch die Fotos stammen aus beiden Regionen. Projektträger ist die Entwicklungsagentur Oberfranken Offensiv, die mit der Euregio Egrensis kooperierte. Projektleiterin Steffi Widera hebt den gemeinsamen interregionalen Blickwinkel hervor.
Wir haben wirklich eine Publikation, die diese Grenze überwindet und hier wirklich eine Begegnung darstellt in den Themen, in den Geschichten. Und so haben wir doch ein Magazin geschaffen, das auch mit hochwertigen Bildern und Artikeln ein sehr hochwertiges Panorama unserer Grenzregion schafft. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Besucher jetzt Lust haben werden, eben weiterzufahren und zu gucken, was gibt's hinter der Grenze. Das würde mich jedenfalls sehr freuen.
Bei uns und hinter der Grenze, Unas a Zaplotem, lautet denn auch der Titel der tschechischen Sprachversion. Der Untertitel Böhmen und Franken für Entdecker lässt durchschimmern, dass der Weg über die Grenze vielen Menschen noch immer wie ein Wagnis erscheint. Diese Schwelle will das Magazin Hüben und Drüben mit attraktiven Angeboten abbauen. In der Grenzregion verbindet sich demnach ein behaglicher ländlicher Lebensstil mit vitaler Kultur, eine einzigartige Kurbadlandschaft mit einer beeindruckenden Industriegeschichte. Chefredakteur Oliver van Essenberg konnte sich mit eigenen Augen von alledem überzeugen.
Also auf 128 Seiten erwarten den Leser ganz viele Anregungen und Tipps, was sich Schönes erleben, entdecken, genießen lässt in der Region. Die Region ist das Karlsbader Land und das Fichtelgebirge im Wesentlichen, aber auch ein bisschen der Umkreis noch. Und da gibt es ganz viel. Und zwar angefangen von Natur und Sport über Porzellan, Glas, Spezialitäten bis hin zu Kulturleben in den Städten, Veranstaltungen etc. Also ein ganz großer Strauß an Themen.
Dass trotz vieler gemeinsamer Züge auch Platz für lokale Eigenarten bleibt, darauf weist schon die Titelseite des Magazins hin. Darauf ist ein böhmischer Knedlik neben einem fränkischen Kartoffelkloß zu sehen. Im heutigen Europa gehe es jedoch um weit mehr als nur darum zu entdecken, was in den Kochtöpfen der Nachbarn brodle, meinte Jan Kreuter vom tschechischen Generalkonsulat in München in seinem Statement. Der Zusammenhalt sei in der EU nicht nur zwischen den Staaten, sondern auch zwischen den Regionen wichtig. Die Initiative Hüben und Drüben wirke Stereotypen entgegen, betonte der Konsul.
Die Identität zwischen Tschechien und Bayern ist durch eine 1000-jährige Nachbarschaft geprägt und diese wurde während der kommunistischen Zeit sehr abrupt unterbrochen. Und jetzt versuchen wir natürlich von der politischen Ebene her Möglichkeiten zu bilden, damit sich die Leute treffen, dass die Interesse an Zusammenarbeit haben, dass die untereinander Vertrauen bilden können und gemeinsam auch Spaß haben können. Und in diesem Sinne sehe ich, dass diese Initiative einen Beitrag zu diesem Prozess geben kann.
das Interesse an der Publikation Hüben und Drüben und deren tschechischer Version Unas a Zaplotem ist jedenfalls beachtlich. Gleich nach dem Erscheinen wurde sie von zahlreichen Rathäusern und Touristinformationen, Hotels, Museen und auch Arztpraxen der Regionen Karlsbad und Oberfranken angefordert. Dort ist sie kostenlos erhältlich oder liegt zum Schmökern aus.
Die Internetversion von Hüben und Drüben finden Sie unter der Adresse www.böhmen-franken.de. Sie hören weiter Radio Prag, den Auslandssender des Tschechischen Rundfunks. Und nun kommt der Weihnachtsmann oder wie man hier sagt, das Christkind. In den Rollen hören Sie Markéta Kachlíková und Irina Viernochová.
Lebkuchen bzw. Pfefferkuchen heißen auf Tschechisch Brničky. Dabei handelt es sich um eine Verkleinerungsform von
Brnik.
Ein
Brnik
ist ein süßes Gebäck brauner Farbe, das in vielfältigen Formen und Varianten vorkommt. Bei
Brničky
handelt es sich um kleine Plätzchen, die verschiedene Formen und einen reichen Dekor haben. Der Name
Brnik
geht auf die alttschechische Bezeichnung
Peperník
zurück. In dem Wort verbirgt sich, genauso wie in der deutschen Bezeichnung, der Pfeffer.
Pepr.
Ursprünglich waren die Zutaten nämlich Mehl,
Mouka,
Honig,
Met
und eben Pfeffer.
Pepr.
Heute wird anderes Gewürz
Koření
verwendet. Der gibt dem Pfefferkuchen seinen charakteristischen Duft.
Vůně.
Meist handelt es sich um Nelken,
Hřebíček,
Piment,
nové koření,
Anis,
Anis,
Zimt,
Skořice
und Sternanis,
Badian.
Aus den Zutaten macht man einen Teig,
Těsto.
Danach muss man diesen, am besten über die Nacht, in einem kühlen Raum ruhen lassen,
uležet.
Am nächsten Tag rollt man den Teig aus,
rozválet.
Dafür braucht es ein Nudelbrett,
Bál,
und ein Nudelholz,
Váleček.
Aus dem Fladen sticht man dann verschiedene Formen aus.
Vykrajovat tvary.
Und zwar mit Hilfe von einem Ausstecher.
Vykrajovátko.
Beziehungsweise Förmchen.
Formička.
Die Plätzchen werden dann gebacken und anschließend überzogen mit weißem Guss.
Poleva.
Guten Appetit, eine schöne Adventszeit und auf Wiederhören.
Naslyšenou.
Den Sprachkurs gestaltet hat wie immer Markéta Kachlíková. Bis 1945 gehörte das Schloss Horšovice der Adelsfamilie von Hanau. Die ursprüngliche Barockresidenz wurde im 19. Jahrhundert radikal umgebaut und erweitert. Zu besichtigen sind seit diesem Jahr sowohl die Gemächer aus dem 18. Jahrhundert sowie die Zimmer, in denen die letzten Besitzer gelebt haben. Martina Schneibergová führt sie nach Horšovice.
Reiseland Tschechien.
Horšovice liegt auf halber Strecke zwischen Prag und Pilsen. Der kleine Ort wurde schon 1322 zur Stadt erhoben. Und schon damals stand dort eine Burg. Heute ist das etwas jüngere Schloss einer der größten Touristenmagneten in Horšovice. Vom Bahnhof sind es etwa 20 Minuten zu Fuß zu dem Prachtbau, der 2002 zum Nationalen Kulturdenkmal erklärt wurde. Seitdem wird die Residenz vom staatlichen Denkmalschutz verwaltet. Das Schloss sei etwa 300 Jahre alt, sagt Kastelán Libor Knížek.
Die erste schriftliche Erwähnung stammt aus dem Jahr 1709. Damals lebten hier nur zwei Adelsfamilien. Zuerst gehörte das Schloss den Herren von Vrbno und Bruntal. Zur Mitte des 19. Jahrhunderts ließ sich hier die Fürstenfamilie von Hanau nieder.
a od poloviny 19. století německou knížecí rodinu von Hanau.
Wenn es nicht gerade Adventsführungen durch das Schloss gibt, können sich die Besucher für eine der vorgegebenen Besichtigungstrassen entscheiden, sagt der Kastellan. Eine davon führt durch die ältesten Räumlichkeiten der Residenz aus dem 18. Jahrhundert. Bei der anderen werden die Zimmer gezeigt, in denen bis 1945 die letzten Besitzer gelebt haben. Zudem ist in der ehemaligen Schlossküche eine Dauerausstellung historischen Spielzeugs zu sehen. Libor Knížek fängt mit der Führung im sogenannten Schaumburger Flur an, wo die Porträts der Vorfahren von Graf Heinrich von Schaumburg hängen.
Er und seine Frau waren die letzten adligen Schlossherren von Hořovice. Die Gräfin stammte aus der berühmten Handelsdynastie Fugger. Wir zeigen einen Teil ihrer Wohnung, die insgesamt 22 Empfangszimmer und Privaträume hatte. Es gab hier mehrere Badezimmer.
Das Schloss gehörte ab 1852 der Adelsfamilie von Hanau. Damals kaufte Friedrich Wilhelm I., Fürst zu Hanau, das Gut von Hořovice. Nach dem Preußisch-Österreichischen Krieg von 1866 zog er nach Böhmen, wo er bis zu seinem Tod im Jahre 1875 lebte.
Friedrich Wilhelm hatte zwar 6 Söhne, die sind aber alle ohne Nachkommen gestorben. Im letzten Jahr des Ersten Weltkriegs wurde das Schloss eigentlich nicht mehr genutzt. Aus diesem Grund besetzte die Armee die Residenz. Damals wurde hier ein Internierungslager für italienische Soldaten eingerichtet. In diesem Jahr sind 100 Jahre seit dem Kriegsende vergangen. Aus diesem Anlass haben wir eine Ausstellung über das Internierungslager organisiert. Gezeigt wurden historische Fotos sowie Dokumente. Zur Ausstellung sind auch Besucher aus Norditalien gekommen.
Für das Schloss Hořovice sind lange Gänge typisch, die nach Osten und Norden gerichtet sind. Im Winter ist es dort recht kühl, im Sommer sei es jedoch angenehm, sagt Libor Knížek.
Die Wohnräume sind gegen Westen und Süden gerichtet. In den Salons war es schön warm. Bei Hitze konnte man sich im Gang abkühlen. Aber auch die Flure wurden im Winter beheizt, und zwar mit einer zentralen Heißluftheizung. Im Erdgeschoss gab es 8 Kesselräume. Von dort aus wurde die heiße Luft in die oberen Etagen geführt. Der erste Besitzer aus der Fürstenfamilie zu Hanau, Friedrich Wilhelm, hat das Schloss umbauen und erweitern lassen. Sein Architekt entwarf ein Lüftungssystem für die Residenz, mit dem die ganze Feuchtigkeit abgeführt wurde. Es funktioniert auch noch nach 150 Jahren.
Funktioniert auch noch nach 150 Jahren.
Vom Kabinett der Fürstin geht es ins Schlafzimmer und in die Bibliothek. Diese sind derzeit weihnachtlich geschmückt. Der Kastellan macht auf eine Vitrine aufmerksam.
Hier befinden sich einige Märchenbücher aus dem Jahr 1908. Weitere Kinderbücher stammen aus den 1920er Jahren. Diese gehörten den Kindern der letzten Schlossbesitzer. Die Geschichten der Gebrüder Grimm haben eine Beziehung zu Hořovice, denn Friedrich Wilhelm hat einen Teil seiner Kassler Bibliothek mit nach Hořovice genommen. Und die Gebrüder Grimm waren zu ihrer Zeit in Kassel als Bibliothekare angestellt.
Nach der Besichtigung des kleinen und des großen Speisesaals geht es in die Schlosskapelle. Seit Adventsbeginn ist dort eine Weihnachtskrippe ausgestellt, der Kastellan.
Dies ist eigentlich schon die zweite Kapelle in diesen Gemäuern. Die erste recht große Kapelle befand sich inmitten des Prachtbaus. Die ursprünglichen Schlossherren, die Herren von Wrbno und Bruntal, waren Katholiken. Friedrich Wilhelm war Protestant. Die Kapelle wurde schließlich in einen Tanzsaal umgewandelt. Friedrich Wilhelm ließ für seinen privaten Bedarf einen kleineren Gebetsraum einrichten. Der letzte Schlossbesitzer Heinrich von Schaumburg war wiederum katholisch und der Sakralraum wurde zu einer katholischen Kapelle umgeweiht.
Nach dem Zweiten Weltkrieg machte man aus der Kapelle eine Zeremonienhalle. Ein Sakralraum passte nicht in das kommunistische Idealbild, erklärt der Kastellan. Alles, was an die Kapelle erinnerte, musste verschwinden. Die Bänke sowie der Altar wurden abtransportiert. Aber zum Glück gut aufgehoben, erzählt Libor Knížek.
Nach der Wende von 1989 durften wir den Raum wieder Kapelle nennen. Der Altar wurde zurückgebracht, eine der Bänke ist erhalten geblieben. Die ursprüngliche Barockkapelle war der Jungfrau Maria von Częstochowa geweiht. Aus dem Grund wird hier einmal im Jahr im August zum Maria-Himmelfahrtsfest ein Gottesdienst zelebriert. Sonst finden hier jeden Sommer etwa 60 Hochzeiten statt. Die Kapelle wird auch bei den Führungen gezeigt.
Seit dem Sommer dieses Jahres wird im westlichen Schlossflügel eine Dauerausstellung gezeigt, die die Geschichte der Residenz im 18. Jahrhundert beschreibt.
Das älteste Exponat ist die große Landkarte der Herrschaft von Hořovice. Sie stammt aus dem Jahr 1756. Das Schloss hat da die Größe von etwa 2 Briefmarken, aber es handelt sich um seine älteste Abbildung.
In Hořovice haben 6 Generationen der schlesischen Adelsfamilie der Herren von Vrbno und Bruntál gelebt. Libor Knížek macht auf ein Porträt aufmerksam.
Rudolf von Vrbno war wahrscheinlich der bedeutendste Spross der Familie. Er hatte zwar Jura studiert, aber war ein großer, passionierter Naturwissenschaftler. Vor allem begeisterte er sich für Mineralogie. Außerdem trieb er die Gusseisenproduktion in Hořovice und in Komarov an. Es wurden hier Gartenpavillons, Bänke und später auch Badewannen und Straßenlampen hergestellt. In Komarov gibt es bis heute ein Museum, in dem Kunstobjekte aus Gusseisen zu sehen sind. Das ganze Schloss ist voll davon. Es gibt Klinken, Ziergitter und andere Gegenstände aus Gusseisen, die im 19. Jahrhundert hergestellt worden sind.
Nicht nur die Gusseisenproduktion lag den Herren von Vrbno am Herzen. Einige von ihnen waren leidenschaftliche Musiker. Aus dem nahegelegenen Jince stammte der tschechische Violinist Jan Slavík, der zu seinen Lebzeiten böhmischer Paganini genannt wurde. An den Virtuosen wird im Musiksalon des Schlosses erinnert.
Josef Slavík war nur kurz auf dem Schloss tätig. Sein Vater Antonín war Musiklehrer der Kinder des Grafen Eugen von Würben. Er hat die Begabung von Josef Slavík erkannt und ihm das Studium auf dem Prager Konservatorium bezahlt. Mit 14 Jahren beendete er das Studium und fing an zu komponieren. Slavík hatte Konzerte in Prag, Wien und Pest. Dort ist der 27-jährige Musiker an einer Grippeerkrankung gestorben.
Aus dem Musiksalon geht es weiter in die Gemächer der Herren zu Hanau. Zu besichtigen sind die Arbeitszimmer, die Schlafzimmer sowie das Boudoir der Fürstin. Auch der größte Saal im Schloss wird gezeigt, der anstelle der früheren Kapelle errichtet wurde und lange als Tanzsaal diente.
Soweit der Beitrag. Am 15. und 16. Dezember finden in Schloss Hořovice Sonderführungen statt, die vor allem die Weihnachtsbräuche zum Thema haben. Nach einer Winterpause wird die Residenz dann wieder ab 30. März 2019 für die Öffentlichkeit geöffnet. Im Schloss werden auch Führungen auf Deutsch angeboten. Mehr erfahren Sie unter www.samek-hořovice.cz. Mit diesen Informationen geht unsere heutige Sendung dann auch so langsam zu Ende. Am Mikrofon begleitet hat sie Till Janzer. Auf Wiederhören und naslyšenou.